Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Hallo und willkommen zur Kultur vom Tage. Uns beschäftigen Verschwörungsmythen, die als Einstiegsdroge für rechtsextremes Gedankengut fungieren können. Sie waren heute Thema einer Bundespressekonferenz. Die Frankfurter Paulskirche soll saniert werden. Brauchen wir auch eine Bundesstiftung für Orte der deutschen Demokratiegeschichte? Am Mittwoch beginnt in Brasilien und Deutschland eine mehrtägige Konferenz des Frauennetzwerkes Unidas. Die Schauspielerin Sibel Kekilli hat es mitbegründet. Menschen sind es leid, eine Maske zu tragen, aber die große Mehrheit tut es eben. Eine Minderheit, schwadroniert von diktatorischer Bevormundung, fühlt sich offenbar unverletzlich und ist angriffslustig. Wer sie an die Regeln zum Schutz aller erinnert, ist in ihren Augen Herdentier oder ein Terrorist. Jemand, der die wahren Gründe aus Blindheit oder mutwillig ignoriert. Nicht nur hierzulande kursiert die Verschwörungsfantasie, die Pandemie sei der willkommene Vorfall, um die Armen dieser Welt ein für allemal zu eliminieren. Und wer steckt dahinter? Gesichtslose Kräfte, ultrareiche Konzerne und die jüdische Weltlobby, sagen Querdenker und deren Sympathisanten. Wo fängt bei Ihnen das Denken überhaupt an? Wir hören Mutmaßungen und planvolle Hetzreden. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung lud am Morgen zu einer Pressekonferenz ein. Christiane Habermals hat sie besucht.
Kein Zweifel, die Anti-Corona-Bewegung ist ein Sammelbecken von Maskengegnern, Esoterikern, Verschwörungstheoretikern sowie Reichsbürgern und offenen Rechtsextremisten. Und immer öfter mischen sich auch antisemitische Elemente und krude Vergleiche unter die Parolen. Am Samstag hatte eine junge Frau auf einer Querdenken-Veranstaltung in Hannover gesagt, sie fühle sich wie Sophie Scholl, weil sie sich seit Monaten aktiv im Widerstand gegen die Corona-Politik der Regierung befinde. Sophie Scholl war zusammen mit ihrem Bruder Hans Scholl wegen ihres Widerstands gegen die NS-Diktatur hingerichtet worden. In der Woche zuvor hatte eine 11-Jährige sich mit Anne Frank verglichen, weil sie in diesem Jahr wegen Corona nicht wie gewohnt ihren Geburtstag feiern könne. Und die Anti-Corona-Szene feierte sie dafür. Solche Gleichsetzungen verurteilte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein heute scharf.
Solche Verharmlosungen des Nationalsozialismus und seiner tatsächlichen Opfer erodieren nicht nur unsere hart erkämpfte Erinnerungskultur und verhöhnen die tatsächlichen Opfer. Sie zeugen entweder auch von einer perfiden, bewussten Strategie oder von einem Mangel an Empathie und einem Mangel an Bildung auf vielen Ebenen.
Klein war heute zusammen mit der Vorsitzenden der Amadeo-Antonio-Stiftung und dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert in die Bundespressekonferenz gekommen, um eine neue Qualität des Antisemitismus durch die Anti-Corona-Proteste anzuprangern. Eine Täter-Opfer-Umkehr, die Selbstinszenierung als Opfer, die bei den anderen die Schuld ausmache, den gewählten Politikern oder den Juden, sei ein typisches Element antisemitischer Äußerungen, erklärte Klein.
Das gefährdet die Grundlagen unserer Demokratie, meine Damen und Herren. Denn wenn politische Prozesse personalisiert und gesellschaftliche Probleme einzelnen Gruppen angelastet werden, als deren Opfer man sich fühlt, wird Gegenwehr zu vermeintlich legitimem Widerstand.
Auch die Leipziger Autoritarismusstudie, die in der letzten Woche veröffentlicht wurde, hatte die Verschwörungsmythen als Einstiegsdroge für rechtsextremes Gedankengut bezeichnet. Viele der Demonstrierenden glaubten, hinter der Corona-Pandemie steckten geheime Organisationen, die aus dem Hintergrund das Geschehen lenken würden. Die Palette reiche von einer geheimen Weltregierung über die Pharmalobby bis hin zu jüdischen Milliardären. Doch Klein ging heute noch weiter, indem er erklärte, Antisemitismus sei das zentrale Bindeglied der Corona-Proteste.
Judenhass ist im Zuge der Corona-Pandemie weiter angestiegen. In vielen Kreisen ist er wieder gesellschaftsfähig geworden. Und er verbindet bei den Protesten gegen die Infektionsschutzmaßnahmen politische Milieus, die vorher wenig oder gar keine Berührungspunkte hatten. Und das ist wirklich neu.
Ist tatsächlich Judenhass das Amalgam der Anti-Corona-Demos? Klein verwies auf Nachfrage auf die weit verbreiteten Verschwörungsmythen, die geheime Mächte im Hintergrund vermuten, dies sei ein zentrales antisemitisches Motiv. Ein Drittel der deutschen Bevölkerung glaube in Bezug auf die Corona-Pandemie an solche Theorien. Für Annetta Kahane, Vorsitzende der Amadeo-Antonio-Stiftung, ist gar jegliche Verschwörungstheorie im Kern antisemitisch, auch dann, wenn sie sich mit ganz anderen Themen beschäftige.
Verschwörungsideologien haben immer ein antisemitisches Betriebssystem, weil der Antisemitismus selbst sozusagen die älteste Verschwörungstheorie überhaupt ist, die nämlich behauptet, dass die Juden irgendwelche bösen Absichten haben und immer hinter allen Bösen und Schlechten in der Welt stecken. Und deswegen sind Verschwörungsideologien immer auch antisemitisch. Selbst wenn sie sich mit Leuten wie Bill Gates beschäftigen, sind sie in ihrer Form und ihrer Struktur genuin antisemitisch.
Eine sehr weitreichende Interpretation, die sicher streitbar sein dürfte. Nicht dagegen das Fazit der Pressekonferenz, dass sich in den Corona-Protesten der Antisemitismus in neuer und gefährlicher Weise verdichtet habe. Als Gegenmaßnahmen wurden mehr Präventionsarbeit und politische Bildung gefordert. Außerdem müsse sich der Verfassungsschutz mit der Anti-Corona-Bewegung befassen.
Christiane Habermals fasste die Überlegungen und politischen Forderungen zusammen, die sie bei der Bundespressekonferenz in Berlin hörte. In der Frankfurter Paulskirche formulierte die erste deutsche Nationalversammlung die Grundrechte des deutschen Volkes und verabschiedete diese in der Reichsverfassung. Die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland wurden von ihr geprägt. Im öffentlichen Bewusstsein ist die Paulskirche heute eher als der Ort präsent, an dem jährlich der Friedenspreis des deutschen Buchhandels an Persönlichkeiten verliehen wird, die unser Leben mit Literatur bereichern und deren Denken uns hilft, unsere Gegenwart und die Aufgaben der Zukunft besser zu verstehen. Das ist nichts Geringes, aber es ginge mehr, weshalb der Bundespräsident ein Expertengremium berufen hat, das bis Ende 2022 ein Konzept zur Umgestaltung der Paulskirche erstellen soll. Und die Kulturstaatsministerin wünscht sich ein Haus der Demokratie, fußläufig zur Kirche. Der Historiker Herfried Münkler und der Direktor des Deutschen Architekturmuseums meinen, der Zustand der Paulskirche sei ein erinnerungspolitisches Desaster. Ich habe den Frankfurter Zeithistoriker Christoph Cornelissen gefragt, ob er diese Ansicht teilt.
Man kann dem teilweise zustimmen, wenn man sich den aktuellen Zustand des Gebäudes anschaut. Und wenn man auch die Nutzungsweisen dieses Raumes, den wir ja damit verknüpfen, auch in Augenschein nimmt. Auf der anderen Seite ist vielleicht der Begriff auch bewusst von den Kolleginnen und Kollegen, auch von Frau Grütters, so zugespitzt worden, um Ziele zu erreichen, weil sie den Ort verändern wollen. Und das wirft natürlich sofort die Frage auf, notwendigerweise, über was reden wir eigentlich? Die Paulskirche ist einerseits ein Erinnerungsort, ein authentischer Erinnerungsort, der allerdings nicht zurückführt tatsächlich in die Zeit Mitte des 19. Jahrhunderts, also zur 48er-Revolution, sondern zum Wiederaufbau 1948. Und er ist gleichzeitig historisches Museum. Und diese doppelte Funktion ist womöglich der Anlass eben für den Befund eines erinnerungspolitischen Desasters, weil beides funktioniert nur leidlich und nicht richtig gut.
Und deshalb soll eine Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte gebaut werden. Die Kulturstaatsministerin macht sich stark dafür. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun, grundsätzlich muss man es begrüßen als Demokrat, auch als Wissenschaftler, wenn öffentliche Gelder bereitgestellt werden zur Stärkung des demokratischen Bewusstseins in der Öffentlichkeit. Von daher gesehen würde ich die grundsätzliche Idee sehr stark begrüßen. Sie trifft ohnehin auf eine Bewegung, die sich seit einigen Jahren aufgebaut hat. Es gibt seit 2017 eine Arbeitsgemeinschaft Orte der Demokratie in der Bundesrepublik, die sich sehr stark darum bemüht, eben die Orte, die vielen nicht bewusst sind, nicht bekannt sind als Orte der Demokratie, eben stärker ins Bewusstsein zu rücken. Und wenn dafür jetzt zusätzliche öffentliche Gelder nicht nur für die Paulskirche, sondern eben für ein Netzwerk dieser Art bereitgestellt werden, muss man das begrüßen.
Sehen Sie es als zwingend an, dass die geplante Bundesstiftung ihren Sitz dann auch in Frankfurt haben soll?
Nun, als Frankfurter würde ich dem natürlich einiges abgewinnen wollen, aber das ist sozusagen dann der lokale historisch und wissenschaftliche Patriotismus. Frankfurt würde sich sicherlich als Ort für einen Sitz einer solchen Stiftung anbieten, weil gewissermaßen eine Berliner Veranstaltung aus historischen Gründen nicht so recht zu diesem Konzept passen will. Der Deutsche Westen, Südwesten genau genommen, ist sozusagen einer der Kernorte, Hotspots, würde man vielleicht modern sagen, der Demokratiebewegung des 19. Jahrhunderts gewesen. Und allemal Frankfurt dann eben auch als freie Reichsstadt doch über Jahre, Jahrzehnte eben ein Ausweis geblieben für demokratische, für ja auch republikanische Begehren. Und von daher wäre sozusagen die Ansiedlung einer solchen Stiftung in Frankfurt sicherlich auch historisch gut zu begründen.
Monika Grütters begreift die Paulskirche als Schlüsselort der Demokratie, denn in ihr wurde um Freiheit und um demokratische Rechte gerungen. Sie wünscht sich, dass wir Deutschen uns stärker mit diesem Ringen und dem Erreichten identifizieren, dass wir trotz der Abgründe und Brüche stolz auf einen Teil unserer Geschichte sind. Braucht man diese Empfindung und auch Identifikation, um Demokratiegeschichte zu vermitteln?
Ja, Stolz ist vielleicht nicht das richtige Wort. Man braucht symbolische Verdichtungen, die uns helfen, Verfassungsordnungen, politische Ordnungen zu begreifen und uns mit ihnen zu identifizieren. Dabei können Momente des Stolzes von guten, positiven Gefühlen eine gewisse fördernde Rolle spielen. Aber Stolz kann eigentlich nicht der Endzweck einer solchen Veranstaltung sein oder eines solchen auch Demokratiezentrums. Es müsste darauf hinausgehen, Versuche zu unternehmen, die besonderen Schwierigkeiten in der Etablierung demokratischer Ordnung und ihre Aufrechterhaltung aufzuzeigen, also viel stärker Konfliktgeschichten zu schreiben, das verbindet sich nicht so sehr mit dem Begriff des Stolzes. Stolz, klar, kann irgendwo mitspielen, untergründig eine Rolle spielen, aber wie gesagt, als einer doch dann stärker auf Harmonie absetzenden Geschichtspolitik würde ich das für nicht richtig halten.
Kürzlich verglichen sich eine 22-Jährige aus Kassel bei einer Demonstration gegen die Einschränkungen, die von uns wegen der Pandemie verlangt werden, mit Sophie Scholl, und ein 11 Jahre altes Mädchen verglich sich mit Anne Frank. Diese Vergleiche sind grotesk, sie sind verblendet, aber eben doch auch vorsätzlich gewählt. Diese jungen Leute tun so, als würde das Parlament Nazi-Methoden anwenden. Ob sie sich mit den demokratischen Errungenschaften identifizieren, das ist die Frage. Was, Herr Cornelissen, ist da möglicherweise einfach falsch gelaufen in der Geschichtsvermittlung?
Na gut, offensichtlich ist die Kenntnis sozusagen historischer Tatbestände bei den jetzt von Ihnen genannten Beispielsfällen nicht richtig angekommen. Oder, falls das der Fall sein sollte, wird hier in bewusst manipulierender Absicht darauf zurückgegriffen, um politische Zwecke anderen Typs zu erreichen. Das kann man natürlich politisch nie vollständig ausblenden und verhindern. Von daher gesehen, böse Absichten mag es geben und wird es auch geben. Dass die politische Bildung, die wir gemeinhin als Reservoir begreifen für die Verhinderung entsprechender Phänomene, nicht hinreichend funktioniert hat, könnte man annehmen, aber ich würde denken, das macht allenfalls einen Teil oder kann nur einen Teil ausmachen. Politische Bildung wächst nicht nur und entsteht nicht nur in konkreten bildungs- und didaktischen Zusammenhängen, und daran wird auch ein Zentrum zur Stärkung der Demokratie, sei es in Frankfurt oder an anderen Orten, nichts Grundlegendes ändern. Demokratie ist eine Frage der Praxis, der praktischen Handlungen. Und von daher müssten wir versuchen, über die Vermittlung entsprechender praktischer Kenntnisse und der Beförderung der Teilhabe möglichst großer Bevölkerungsgruppen an den demokratischen Aushandlungen eben sozusagen für einen solideren Kontext zu sorgen. Es wird immer marginalisierte Gruppen geben, Lunatic Fringe, wie man vielleicht auf Englisch sagen darf, die wird man nicht unter Kontrolle bekommen können. Sie ist nur dann gefährlich, wenn gewissermaßen in der Mitte sozusagen Auflösungserscheinungen auftauchen. Dann werden diese Menschen oder diese Gruppen zu einem Problem.
Glauben Sie, dass man geschichtsvergessene Mitbürger mit einer Bundesstiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte erreichen kann?
Ich fürchte weniger. Es gibt sozusagen immer einen gewissen, ja, scharf gesprochen, Bodensatz der Unbelehrbaren, der wird durch diese Art von Bildungsangeboten oder auch öffentlichkeitswirksamen Vermittlungsangeboten nicht ernsthaft erreicht, jedenfalls nicht wahrscheinlich. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist für die Gruppen, die sich bewusst in den von mir angesprochenen praktischen Handlungen befinden, also von den Kommunalparlamenten angefangen bis eben auf die anderen Ebenen der Länder und bis hinauf zum Bund, dass man diesen Gruppen, die sich für die Demokratie einsetzen, den Rücken stärkt, ihnen sozusagen auch bewusst macht, welche Leistungen sie erbringen, und auch die dann tatsächlich einen Stolz auf ihre Leistung entwickeln können. Ihnen dabei eine Stütze zu sein, dafür würde ich eine große Möglichkeit im Rahmen dieser Demokratiezentren oder des Zentrums sehen.
Bis Ende 2022 soll ein Konzept zur Umgestaltung der Frankfurter Paulskirche vorliegen, und im Zuge der Sanierung könnte vielleicht auch mit dem Bau eines Hauses der Demokratie begonnen werden. Darüber habe ich mit dem Historiker Christoph Cornelissen gesprochen. Besten Dank, Herr Cornelissen, für Ihre Einschätzung.
Ich danke Ihnen.
Von morgen an wird in Brasilien und Deutschland zur gleichen Zeit über Frauenrechte und Gleichstellung diskutiert. Frauen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, von der Festivalleiterin über Anwältin bis hin zu Sexarbeiterin, kommen alle ins Gespräch. In Brasilien in direkten Begegnungen, in Deutschland online. Eingeladen zu dieser Unidas-Konferenz hat unter anderem das Goethe-Institut. Mit dabei ist die Schauspielerin Sibel Kekili. Sie war Stipendiatin in Brasilien und hat an der Eröffnung eines Frauenkulturzentrums in der Küstenstadt Salvador da Bahia mitgewirkt. Am Abend haben wir miteinander telefoniert. Schönen guten Abend, Frau Kekili.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Was für Möglichkeiten bietet das Kulturzentrum? Was konnten Sie bislang für die Frauen, die das Haus besuchen, erreichen?
Also Casa Respeta Esmina heißt dieses Kulturhaus. Wir waren tatsächlich, wie gesagt, vor Ort und ich bin wirklich mit so einer Vorstellung dahin, dass ich gesagt habe, ich möchte dort ein Frauenhaus haben oder ein Kulturhaus für Frauen. Also vor allem ein geschützter Raum, wo sich Frauen, ob sie jetzt da ein- und ausgegangen wären oder ein- und ausgehen würden oder eben dort permanent dann bleiben würden. Aber ich habe dann gesagt, sowas schwebt mir vor. Dann hat man mir gesagt, naja, das ist ein bisschen schwierig, Frauenhaus ist hier nicht so, wie man sich das in Europa vorstellen könnte oder würde. Also ein Frauenhaus, wie wir das hier kennen in Europa, dass man dort sozusagen für eine gewisse Zeit dort unterkommen kann und dann Unterstützung bekommt, wieder ins normale Leben zurückzugehen. Und da ist es eben nicht so. Wenn man da über ein Frauenhaus redet, dann ist das einfach so, dass die Frauen dort wahrscheinlich für immer dort bleiben, weil sie einfach keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben, zu ihrem Mann haben, weil es einfach viel zu gefährlich wäre, wieder zurückzugehen. Aber die haben auch nicht die Möglichkeiten, dass man sagt, okay, dann könnten wir vielleicht diese Frauen irgendwo in eine andere Stadt versetzen oder in eine andere Stadt eingliedern, dass sie dort vielleicht eine Wohnung kriegen und so weiter. Diese Möglichkeit gibt es dort nicht. Ich habe gesagt, aber das muss doch irgendwie gehen, irgendwas muss doch da passieren. Und das Goethe-Institut hat dann gesagt, lass uns doch mit der Frauenministerin Julieta Palmera treffen. Sie hat eigentlich ganz gute Ideen und setzt sich sehr, sehr für Frauen ein, was eigentlich ja in Brasilien heutzutage leider nicht selbstverständlich ist. Als wir uns dann getroffen haben, hat es dann angefangen mit Ausbildungsmöglichkeiten in der Politik, was sie ändern wollen. Aber das wäre erst eben in 2 Jahren möglich. Aber sie bräuchten natürlich einen Startschuss jetzt und so weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist mir alles viel zu weit weg in der Zukunft. Ich möchte ein Kulturhaus oder ein Kulturzentrum, ein Frauenhaus. Was können wir da machen? Und dann hat sich dann ergeben, okay, da gibt es ein Haus in der Altstadt. Aber sie konnten gerade so die Baustelle beginnen und vielleicht noch beenden, aber sie hatten nicht mal die finanziellen Mittel für die Eröffnung zum Beispiel gehabt.
Unidas, dieses Netzwerk, das Sie mitbegründet haben und das sich in Deutschland, Lateinamerika und der Karibik für eine chancengleiche und geschlechtergerechte Gesellschaft einsetzt, wird eine Konferenz starten. Sie sind die Schirmherrin. Morgen beginnt die Konferenz, sie dauert 4 Tage. Warum ist der Austausch mit Frauen aus Lateinamerika über diese Schilderung hinaus aus Ihrer Sicht so wichtig?
Zunächst einmal ist es wichtig, dass man andere Seiten hört und versteht. Die Strukturen in Lateinamerika und in den einzelnen Ländern unterscheiden sich sehr deutlich. Also das heißt, also welche Nöte haben die Frauen in Mexiko, welche in Brasilien, wie sieht es in der Karibik aus? Und hier muss man natürlich erst einmal sammeln, evaluieren und verstehen, um dann, ja, dann konkrete Projekte anzustoßen, um vielleicht zum Beispiel auch gegen Missstände vorzugehen. Ich musste das ja auch lernen. Ich als privilegierte Deutsche, sage ich jetzt mal. Als ich nämlich dort war, musste ich erstmal lernen, okay, für die Menschen dort in Brasilien zum Beispiel, es ist eine Stadt mit einer sehr starken schwarzen Kultur, war immer die Aussage, ihr wisst doch gar nicht, was Rassismus ist. Dann kam ich und habe dann gesagt, naja, ich als Deutsch-Türkin kenne das ja auch, Diskriminierung und Rassismus, nein. Du kannst nicht sagen, dass du Rassismus kennst. Also auch solche Dinge musste ich auch lernen. Und wie gesagt, ich habe dann in den ganzen Ländern, Lateinamerika und in der Karibik, habe ich gelernt, dass die wirklich die Menschen dort auch hungern. In Deutschland, ich möchte das jetzt mal vorsichtig ausdrücken, aber man kennt das nicht so. Oder dass man nicht geschützt wird von der Regierung, dass die Polizei korrupt ist, zum größten Teil. Ich glaube, dass diese Konferenz auch dafür wichtig ist, genau diese Probleme sichtbar zu machen. nur durch diesen Austausch können wir an dem berühmten, ja, gemeinsamen Strang ziehen, sodass Dinge, die für uns Frauen sehr unvorteilhaft sind, wo es eine gesellschaftliche Schieflage gibt, sichtbar machen können, um dann gemeinsam eben für eine andere Situation zu werben und zu kämpfen.
Ich hatte ja eingangs angedeutet, Frau Kekilli, dass das Spektrum der Berufe und Lebenserfahrungen, die die Frauen mitbringen, einbringen, sehr breit ist. Von welchen Teilnehmerinnen versprechen Sie sich da besonders viele Impulse?
Das ist eine gute Frage, Frau Brinkmann. Also ich muss auch gestehen, dass ich eben nicht so involviert bin, wie ich jetzt es wäre, wenn ich vor Ort natürlich wäre, dann würde ich auch alle Frauen vorher treffen. Das wäre mir schon wichtig gewesen, aber so ist es nun mal. Ich bin jetzt in Deutschland. Da ich in dem Kulturzentrum Casa Respeta es Mina auch ein Mentorinnenprogramm eingliedern möchte, das heißt Frauen wie Ärztinnen, Lehrerinnen, Anwältinnen, Staatsanwältinnen und so weiter, die dann den Zugang zu einer Bildung hatten oder zu einer höheren Bildung hatten, dann Frauen aus der unteren Schicht, sie an die Hand zu nehmen und sie mitzureißen, zu sagen, ich gebe dir eine Möglichkeit, einen Praktikumsplatz zu bekommen bei mir in der Anwaltskanzlei oder dir zu zeigen, hey, wie können wir dir helfen, auch anwaltliche Beratung anbieten und so weiter. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch naiv gedacht von mir tatsächlich. Ich weiß, dass das schwierig ist. Solche Frauen, die wirklich ums Überleben kämpfen und hungern und vielleicht auch die einzige in der Familie ist, als Beispiel bei einer 6-, 7-, 8-köpfigen Familie den Unterhalt verdienen, dass das auch natürlich nicht so einfach ist, zu sagen, ach, jetzt komm, mach mal da oder hier mal ein Praktikum.
Die Schauspielerin Sibel Kekilli ist Mitbegründerin des Frauennetzwerkes UNIDAS. Am Mittwoch eröffnet sie eine Konferenz, die rund 80 Teilnehmerinnen aus Deutschland und Brasilien persönlich und virtuell zusammenbringt. Ich wünsche Ihnen, Frau Kekilli, 4 gute Tage und einen guten Austausch, der weiterführt.
Danke, Frau Brinkmann.
Und schönen Abend noch.
Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Thorsten Jabs.
Die Sängerin Beyoncé geht im nächsten Jahr als Favoritin in das Rennen um die Grammys, die wichtigsten US-Musikpreise. Sie wurde insgesamt 9-mal nominiert, unter anderem für ihren Song Black Parade in den Kategorien Song und Aufnahme des Jahres. Katharina Wilhelm.
Ebenfalls zu den Favoriten gehört Sängerin Taylor Swift, die auf 6 Nominierungen kommt, unter anderem in der Kategorie Bestes Album des Jahres für Folklore. Auch deutsche Musiker können sich Hoffnung auf das goldene Grammophon machen. Unter anderem ist die HR Big Band aus Frankfurt für das beste Album eines großen Jazz-Ensembles nominiert worden. Insgesamt gibt es bei den Grammys 84 Kategorien. Die Preisverleihung soll am 31. Januar 2021 stattfinden. Moderiert wird die Veranstaltung von Autor, Moderator und Comedian Trevor Noah.
Der schweizerische Kirchenmusiker Andreas Reitze soll neuer Leiter des Leipziger Thomanerchors werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat sich darauf eine Auswahlkommission verständigt. Deren Vorsitzender, Oberbürgermeister Burkhard Jung, erklärte, man erhoffe sich von Reitze neue musikalische Impulse für die Stadt und die Bach-Interpretationen des Thomanerchors. Reitze leitet zurzeit unter anderem das Cantus Firmus Vokalensemble und Orchester. Der 1212 gegründete Thomanerchor ist einer der bekanntesten Knabenchöre der Welt und die älteste musikalische Institution in Leipzig. Die Hamburger Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boje hat einen Sprachpreis des Vereins Deutsche Sprache wegen Äußerungen des Bundesvorsitzenden Walter Krämer abgelehnt. Da sei die Rede vom aktuellen Meinungsterror der weitgehend linksgestrickten Lügenpresse, von der Überfremdung der deutschen Sprache und vom Genderwahn, schrieb die 70-Jährige laut Medienberichten in einem Brief an den Verein. Außerdem habe sich der Hamburger Landesverband von den Äußerungen Krämers nicht öffentlich distanziert. Boje ist eine der bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautorinnen Deutschlands. Seit Mitte der 80er Jahre veröffentlichte die Hamburgerin mehr als 100 Bücher, darunter etwa Der kleine Ritter Tränk. Im kommenden Jahr sollen bisher unveröffentlichte Schriften von Der Herr der Ringe-Autor Tolkien im Verlag Klett-Cotta erscheinen. Das Buch werde einzigartige Einblicke in die Hintergründe seiner Schöpfung geben, heißt es. Der Band mit dem Titel Natur und Wesen von Mittelerde wird von Karl F. Hustetter herausgegeben, der laut Verlag einer der weltweit führenden Tolkien-Experten ist. Der britische Schriftsteller erlangte mit den in Mittelerde angesiedelten Fantasy-Epen Der Hobbit und Der Herr der Ringe, die 1937 und Mitte der 50er Jahre erschienen sind, Weltruhm.
Geschichten vom Tatort.
Am Sonntag feiert der Tatort sein 50-jähriges Jubiläum und wir erinnern in dieser Woche an seine Geschichte. Uwe Preuß, den man als Revierchef Henning Röder aus dem Rostocker Polizeiruf kennt, hat uns geschildert, welche Rolle das Fernsehen bei ihm zu Hause, insbesondere für die Eltern, spielte.
Wir kamen ja aus Brasilien nach Dresden Anfang der 70er. Meine Eltern hatten ihren Plattenspieler und das war ihre Abendbeschäftigung. Fernseher kam erst Anfang der 80er. Mein Vater, der schlief dann nach den Nachrichten und kurz vorm Filmbeginn meistens ein und knallte mit dem Hinterkopf gegen diese Gipswand über der Rückenlehne. Mutti fragte dann kurz mal aus dem Sessel rüber, bist du wieder eingenickt? Nein, sagt er, nein. Aber dann tut er so, als wäre nichts gewesen. Das war so herrlich. Aber Tatort ist da nicht gelaufen damals im Elbtal.
Um einen anderen Vater geht es in der folgenden Geschichte, die Tatort-Kritiker Matthias Dell für uns parat hat. Michael Kehlmann ist der Vater des Schriftstellers Daniel Kehlmann und war, bevor er zum Fernsehen kam und Regie führte, am Theater engagiert.
Das Fernsehen hat früh gemerkt, dass es mit dem Fernsehen spielen kann. Schon in der 14. Tatort-Folge vom Januar 1972 kommt vor dem berühmten Vorspann der Tagesschausprecher Werner Feigl ins Bild.
Und jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder einmal um ihre Mitarbeit.
Ein einfacher Trick, um sich mit vermeintlicher Echtheit zu schmücken. So geht Münchner Kindl los. Der erste Fall von Kommissar Feigl, der nach einer Frau suchen muss, die aus der Psychiatrie entflohen ist. Gespielt wurde Feigl von Gustl Beyerhammer, der später noch der Meister Eder vom Pumuckl werden sollte. Zu dieser Zeit aber vor allem auf den Münchner Bühnen zu Hause war.
Zweckdienliche Angaben bitten wir an die Fernsprechnummer 588219 oder an die nächste Polizeidienststelle zu richten.
Dem Fernsehen merkte man damals noch an, dass es vom Theater kam. Bühne und Television unterschieden sich kaum. Regisseur von Münchner Kindl war Michael Kehlmann. Der machte, was es heute praktisch nicht mehr gibt. Theater und Fernsehen zugleich. Sein Sohn, der Schriftsteller Daniel Kehlmann, erzählt.
Da haben öfter Theaterregisseure Fernsehen gemacht, weil es gar keine anderen Regisseure gab. Film hat er fast nie gemacht, aber zwischen Fernsehen und Theater zu wechseln, war für ihn ganz natürlich.
Die Erinnerung an die Tatortarbeiten des Vaters ist für Daniel Kehlmann eine szenische.
Weil er ja nicht geschrieben, also nicht getippt hat, sondern diktiert. Er saß in seinem Arbeitszimmer, hatte jede Menge Notizen und hat dann die Drehbücher, das hat er übrigens auch bei anderen Drehbüchern gemacht, aber eben auch bei den Tatorten, hat die Szene für Szene in ein Diktaphon gesprochen und die wurden dann von seiner Mitarbeiterin abgetippt und dann hat er das überarbeitet und ich durfte als Kind da oft dabei sitzen und ihm zuhören.
Michael Kehlmann, 1927 geboren, 2005 gestorben, hat der Tatortgeschichte eine ungewöhnliche Folge hinterlassen. Seine letzte von 1987. Er schrieb das Buch und führte Regie. Pension Tosca oder Die Sterne lügen nicht. Die Folge ist
heutiger Sicht sehr relevant, weil eine NSU-artige Nazi-Untergrundbewegung hier vorkommt. Das hat mich auch völlig verblüfft. Ich hatte ganz vergessen, dass das da vorkam. Und man kann das natürlich heute gar nicht sehen, ohne an die NSU zu denken.
Pension Tosca hatte sehr viel verstanden von der Verbindung von Alt- und Neonazis, die vor 40 Jahren zu terroristischen Anschlägen wie dem auf das Oktoberfest führte. Der Jude Michael Kehlmann war im NS-Widerstand, überlebte den Holocaust. Ein besonderer Sinn für die Geschichte ist in Pension Tosca in vielen Momenten zu spüren. Etwa beim Alter Ego des Autors, dem Kommissar, den Hans Brenner spielt.
Wissen Sie, ich habe mich ein bisschen mit dieser Zeit beschäftigt, dieses München. Das ist ein seltsames Pflaster. Wissen Sie, Ihr Verein da draußen, in Neutrudering. Wissen Sie, wer dort gewohnt hat?
Wer?
Heinrich Himmler. Der war aus Trudering.
Was beim jungen Assistenten, den der Fußballfan Kehlmann Augenthaler genannt hatte, zu folgender Nachfrage führte.
Bitte, wer war Heinrich Himmler?
Dabei lag die NS-Zeit Mitte der 80er Jahre gerade 40 Jahre zurück. Die Nazis waren noch da.
Ich erinnere mich an eine Freundin meiner Eltern, eine Schauspielerin, eine nette Frau, von der hieß es, ja, aber wenn ich hoffe, die nimmt ihren Mann nicht mit, wenn sie heute zum Essen kommt, weil der war bei der SS und das ist doch irgendwie sehr unangenehm. Es war aber auch nicht so, dass man gesagt hat, selbst bei jemandem wie meinem Vater, der im Konzentrationslager gewesen ist, dass man gesagt hat, der kommt hier nicht ins Haus, sondern es war nur irgendwie unangenehm.
Das Schönste an Pension Tosca aber ist ein kleiner Einfall. Ein Bild, das ein anderes Licht auf den Umgang mit der Schuld aus der NS-Zeit wirft, als das vom Aufarbeitungsweltmeister Deutschland. Ein Bild dafür, wie der Holocaust verdrängt wurde. Eine Frau will für ihren Mann ein Horoskop erstellen lassen beim Pensionsbetreiber Löwenstern, aber der ist mit seinem Astrologenlatein am Ende.
Das Geburtshoroskop, das ich für Ihren Mann erstellt habe, nach Ihren Daten, das stimmt nicht mit dem überein, was Sie mir von ihm erzählt haben.
Was heißt das?
Er müsste eigentlich ein ganz anderer sein.
So fliegt hier ein alter Nazi auf, der sich nach 1945 eine neue Biografie zugelegt hat. Sterne lügen nicht.
Und morgen geht es in unseren Geschichten vom Tatort um brisante, ungelöste gesellschaftliche Probleme. Die 1987 gedrehte Folge Voll auf Hass handelt vom Rechtsextremismus in der Bundesrepublik. Mexiko gehört weltweit zu den gefährlichsten Ländern für Medienschaffende. Allein in diesem Monat sind schon 3 Journalisten bei Recherchen ermordet worden. Die Verstrickung von Politik und organisiertem Verbrechen macht es lebensgefährlich, über Korruption oder Drogen und Menschenhandel zu berichten. Die Suche nach den Mördern wird oft aufgegeben. Die systematische Bedrohung, Verschleppung und Tötung von Journalistinnen geht weiter. Annabel Hernandez beschloss, ihr Land zu verlassen. In Hamburg wurde sie von der Körperstiftung geehrt und hielt dort eine Rede. Axel Schröder hat die mutige Frau getroffen.
Wo genau sich Annabel Hernandez gerade aufhält, wissen nur ihre nahen Angehörigen und Freunde. Denn die mexikanische Journalistin muss um ihr Leben fürchten, auch weit weg von ihrem Heimatland. Seit 3 Jahren lebt sie zusammen mit ihren Kindern in Europa.
Einfach um ihnen ein normales Leben zu ermöglichen. Denn in Mexiko war das nicht möglich. Dort brauchten wir Leibwächter rund um die Uhr. Wir durften das Haus nicht verlassen und die Sicherheitsleute waren immer mit dabei.
Die Sicherheit in Europa habe aber ihren Preis. Hier lebe sie ein Leben voller Widersprüche.
Auf der einen Seite versuche ich, mir mein Leben zurückzuholen. Als Frau, als Mensch, als Mutter. Ein normales Leben, in dem ich einfach zum Gemüsehändler gehen und meinen Sohn zur Schule bringen kann. Aber auf der anderen Seite vermisse ich Mexiko, meine Familie, meine Mutter. Ich vermisse die Menschen, das Essen, die Natur und den Spirit des Landes, der ein Teil von mir ist. Meine Kinder und ich führen jetzt ein Leben in Sicherheit. Und ich vermisse das Land, in dem es Menschen gibt, die mich töten wollen.
Immer wieder hat Annabel Hernandez über die Machenschaften der mexikanischen Drogenkartelle berichtet und über die Verbindungen des damaligen mexikanischen Sicherheitsministers Genaro García Luna zum Drogenboss El Chapo. Die vielen Journalistenpreise für ihre Recherchen konnten sie nicht schützen. Mexikanische Verlage lehnen aus Angst, auch ins Fadenkreuz der organisierten Kriminalität zu geraten, eine Zusammenarbeit mit ihr ab. Damit ihre Stimme auch in Deutschland Gehör findet, hat die Hamburger Körperstiftung Annabel Hernandez für die diesjährige Rede zum Exil ausgewählt, nach Ilja Trojanow, Can Dündar und Yao Yiwu, der die Rede im letzten Jahr hielt. Annabel Hernandez hat in ihrer Videobotschaft ein düsteres Bild von der mexikanischen Demokratie gezeichnet.
If you read the Constitution, the Mexican Constitution,
wenn man die mexikanische Verfassung liest, ist es eine der modernsten weltweit. Aber die Institutionen funktionieren nicht. Denn in diesen Institutionen sitzen korrupte Menschen. Wie soll die Korruption denn dann bekämpft werden? Diese Institutionen sind ein Teil des Problems. Wie sollen sie da ein Teil der Lösung sein?
Allein in diesem Jahr wurden in Mexiko 12 Journalistinnen und Journalisten ermordet. So viele wie in keinem anderen Land der Erde, kritisiert auch die Organisation Reporter ohne Grenzen. So gut wie nie würden diese gezielten Morde vollständig aufgeklärt. Seit Jahren verschwunden sind die Journalisten Ramon Angeles Salpa und Mauricio Estrada Zamora. Anabel Hernandez recherchiert von Europa aus weiter, will sich nicht einschüchtern lassen. Das sei sie ihrem Vater, dem wichtigsten Menschen in ihrem Leben, einfach schuldig.
He was a businessman and he was kidnapped just for money, but they murdered him.
Er war ein Geschäftsmann und wurde entführt, um Geld zu erpressen. Sie haben ihn umgebracht. Und als wir zur Polizei gegangen sind und Gerechtigkeit gefordert haben, haben sie gesagt, dafür müsst ihr zahlen. Wenn ihr wollt, dass wir ermitteln, wenn ihr wissen wollt, wer euren Vater ermordet hat, dann zahlt uns Geld. Wir sollten Gerechtigkeit kaufen? Das ist unmöglich. Bis heute weiß ich nicht, wer meinen Vater entführt und ermordet hat. Wenn ich heute versuche, als Journalistin Ungerechtigkeiten aufzuklären, dann kommt das tief aus meinem Innersten. Vielleicht versuche ich, etwas zu schaffen, was mir bei meinem Vater nicht gelungen ist.
Auch von Europa aus recherchiert Anabel Hernandez deshalb weiter. Ihr aktuelles Buch, übersetzt Der Verräter, wertet die Tagebuchaufzeichnungen von Vicente Samada Niebla aus. Er ist der Sohn von El Mayo, dem Kopf des mexikanischen Sinaloa-Kartells. Der Verräter eröffnet einen tiefen Einblick in das Innenleben der Verbrecherorganisation.
Axel Schröder hat die mexikanische Journalistin Anabel Hernandez getroffen. Die Hamburger Körperstiftung hatte sie eingeladen, die diesjährige Rede zum Exil zu halten. Und nun machen wir Platz für Gregor Sander. Er hat die Kulturseiten vom Mittwoch gelesen.
Die Menschen sterben und sind nicht glücklich. Dieses Albert Camus-Zitat steht über einer Kritik in der Süddeutschen Zeitung. Thomas Steinfeld nutzt es zur Besprechung von Essays, die Jan-Philipp Remsma unter dem Titel »Helden und andere Probleme« veröffentlicht hat. Allein 4 Aufsätze behandeln das Thema Gewalt. Einen blinden Fleck stellt die Gewalt dar, weil die Vorstellung, die Menschheit gehe immer weniger gewalttätigen Zeiten entgegen, ebenso beliebt wie falsch ist. Und attraktiv ist die Gewalt insofern, als nicht wenige Gewalttäter ihre Taten offenbar genießen, so Steinfeld über Remsma, dessen Buch er attestiert. Klug, gelehrt und unerbittlich sind diese Essays. Manchmal sind sie bedrückend, aber immer erhellend. Licht ins Dunkle will auch die Tageszeitung Die Welt bringen und Jan Großrath überschreibt sein Aufmacherinterview so. Der Philosoph Lars Distelhorst weiß, was unserer Gesellschaft fehlt, warum Rechtssein so müde macht und für welche Ideologie Menschen noch zu sterben bereit sind. Ein Gespräch mit einem Linken. Wer diese Ankündigung schon merkwürdig findet, für den kommt es in der genaueren Vorstellung des Potsdamer Professors für Sozialwissenschaft noch merkwürdiger. Er verzichtet auf Rotwein. Distelhorst ist der erste Akademiker aus seiner westfälischen Arbeiterfamilie. Während man noch darüber nachdenkt, ob alle Interviewgäste bei der Welt Rotwein angeboten bekommen und nur die westfälischen Arbeiterkinder ablehnen, erklärt Lars Distelhorst schon mal die Mühsal des Rechtsseins. Ich denke nicht, dass sich das Spannungslevel, das so ein Rechter hat, gut anfühlt. Wenn man ständig mit diesen Aggressionen durch die Welt läuft, das stelle ich mir sehr anstrengend vor. Allerdings, so der Professor, den radikalen Linken ging es auch nicht besser. Ich habe eher das Gefühl, dass das, was sich radikale Linke nennt, auch zu einer Lifestyle-Bewegung verkommen ist. Mit eigenem Dresscode, eigenem Moralcode und harten Ein- und Ausschlussmechanismen. Aber es ist ja nicht die radikale Linke, die gegenwärtig 25% bei Wahlen im Osten abräumt, so Distelhorst. Das stimmt natürlich, trotzdem sei hier noch einmal an die 15% für die AfD bei der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg erinnert, was auch ganz schön viel ist für ein Bundesland, das ja nun wieder ganz schön weit im Südwesten liegt. Manchmal ist es verzwickt mit den Vorurteilen. Selbst in einer Stilkritik des Bühnenbildes beim digitalen Parteitag der Grünen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Autor mit dem Kürzel ST beschreibt das, was dahinter Habeck und Baerbock zu sehen war, so. Die sehr unruhig wirkende Wischtechnik der Wände in Kotbraun hinter den beiden Vorsitzenden dürfte selbst in komplett verarmten Ostberliner WGs nicht mehr zum Einsatz kommen. Nun wüsste man wiederum zu gern, wer genau im Vorurteil des Autors in diesen komplett verarmten Ostberliner WGs mit den kotbraunen Wänden wohnt. Ganz viel Realität gibt es dafür in der Taz. Die YouTube-Serie Jugendland porträtiert junge Erwachsene im ländlichen Raum in Niedersachsen, schreibt Erika Zinger und fragt sich, wie ist es dort zu leben, wo viele eigentlich nur weg wollen? Die vom NDR produzierte Serie beobachtet dagebliebene 18- bis 20-Jährige aus Uetze, Aiklingen und Lachendorf bei der Suche nach einer Lehrstelle oder einer Hebamme. Wem das zu viel Realität ist, der kann sich vielleicht in die Musik flüchten, aber Streamingdienste wie Spotify erstellen Playlists und arbeiten mit personalisierten Nutzerdaten. Das hat Folgen für unsere Geschmacksbildung, warnt Rasmus Peters in der FAZ vor Playlists wie etwa Dein Mix der Woche. Denn aus dieser Musikrezeption erblüht eine Meinungsästhetik, nach der sich alles nur noch subjektiv bemisst. Kunst wird zur Selbstbestätigung ihrer Rezipienten. Und von hier ist es dann nicht mehr weit zum Camus-Zitat vom Anfang: Die Menschen sterben und sind nicht glücklich.
Gregor Sander nach der Lektüre der Feuilletons vom 25. November. Am Mikrofon war Sigurd Brinkmann. Ich wünsche eine gute Nacht.